Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 221 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin heute für euch der Gärtner des Schwimmsports, denn wir gehen gemeinsam an die Wurzeln einer jeden Schwimmkarriere. Heute ganz groß im Fokus das Thema Schwimmschulen und Schwimmkurse. Außerdem noch mit dabei Abschiede von Schwimmhallen und wir werden einen Blick werfen auf die Wechsel, die in der vergangenen Woche stattgefunden haben. Doch bevor es damit losgeht, ein bisschen Hausmeisterei vorneweg. Denn es gibt ein paar Veränderungen hier im Swimcast, nichts ganz Wildes, nichts Dramatisches, aber vielleicht so das ein oder andere, was möglicherweise berichtenswert ist, aber ganz wenige von euch nur betreffen wird. Denn seit dieser Woche ist die Swimcast-Präsenz auf X, ehemals Twitter, Geschichte. Und das Portal wird dann ab sofort nicht mehr bedient oder unterstützt. Die Interaktion war eh klein und wirkliche Aktionen hat da auch ehrlicherweise gar nicht mehr stattgefunden. Aus, denke ich, sehr, sehr naheliegenden Gründen. Aus ebenso naheliegenden Gründen wird wohl auch in naher Zukunft PayPal das zeitliche segnen. Ich muss bloß nochmal Zeit finden, Vero einzurichten. Ich hoffe, dazu werde ich jetzt am Wochenende kommen. Und dann werden wir auch dort auf eine europäische Variante für den Zahlungsverkehr, für den Spendenverkehr rüber wechseln. Das kriegt ihr dann aber hier auf jeden Fall nochmal auch als Information auf die Ohren. Und für alle, die gerade sich in der A-Lizenz-Ausbildung befinden, denen ist wohl möglicherweise eventuell aufgefallen, dass ich an die vergangene Woche nicht in Hamburg referiert habe, sondern dass die wahnsinnig guten und fähigen Kollegen übernommen haben. Da werde ich nämlich meine Rolle etwas anders finden. Es gab da jetzt in Hamburg durchaus auch ein paar thematische Überschneidungen. Ich hätte da super gerne gesprochen. Das Thema wäre auch nochmal Technik und Bewegungsvarianz in unterschiedlichen Schwimmfrequenzen gewesen. Wäre auch viel mit meiner Forschungsarbeit zu machen gewesen, aber die haben uns dann geeinigt, dass die Schnittmenge mit den Referenten, die da jetzt gesprochen haben, Stefan Fuhrmann und Co., da eigentlich zu groß sind und da zu viele Doppelungen dabei sind. Deswegen haben wir das mal ad acta gelegt. Stattdessen darf ich etwas mehr meinem Hobby frönen und dankenswerterweise etwas freier referieren als an diesem harten sachlichen Thema, nämlich in Heidelberg wird dann die Stunde schlagen. Dort wird es dann um das Thema Außendarstellung und Pressearbeit gehen und dann würde ich mich auch extrem freuen, wenn wir in Heidelberg beim Abendessen das Ganze nochmal in einem wunderschönen Q&A ausklingen lassen, wo wir uns vielleicht die Gelegenheit finden, bei 1, 2, 3, 5, 10 Kaltgetränken mal so ein bisschen über die Lage des Schwimmens zu philosophieren und zu sprechen und uns mal auszutauschen und vielleicht da auch in die tiefen und weiten Welten des Schwimmsports einzutauchen. Gibt mir auch die Gelegenheit, mal das schöne Heidelberg kennenzulernen. Da war ich ja noch nie gewesen, tragischerweise. Mal schauen, wer mir da so alles über den Weg läuft. Ja, genau. Das ist soweit hier von der Swimcast-Hausmeisterei. Das, was es im Vorfeld organisatorisch zu besprechen gibt. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein, schon quasi traditionell mit den Chlorgeschichten der vergangenen Woche. Und wenn ich bei den Chlorgeschichten angekommen bin, dann wird mir, glaube ich, ein bisschen traurig ums Herz. Denn es passiert mal wieder etwas, was eigentlich gar nicht, was gar nicht schön ist. Und trotzdem ungefähr 100 Mal pro Jahr in Deutschland irgendwie passiert, denn es wird mal wieder eine Schwimmhalle geschlossen. In unserem Falle jetzt aber gar nicht geschlossen, sondern glücklicherweise nur renoviert. Das wird aber so ungefähr 2, 2,5 Jahre, glaube ich, dauern. Und zwar das Schwimmbad in St. Pauli hier in Hamburg. Das schließt seine Pforten jetzt Ende Januar, sprich morgen ist da, glaube ich, der letzte offizielle Öffnungstag. Den Samstag lässt man da schon raus. Samstag war dort immer Frauenschwimmen, so ist es. Aber morgen dann der letzte Tag. Wir hatten auch überlegt, mal noch so ein 100x100 zu organisieren, so als Abschiedsveranstaltung. Hat sich dann aus Zeitgründen, whatever, wie auch nicht ergeben. Jetzt kann man sagen, oh, ist ja ganz glücklicher Zustand, ist ja nur eine Renovierung, viel, viel häufiger sind ja Schließungen und immerhin bekommt ihr die Halle danach wieder. Wie die dann aussehen wird, wissen wir noch nicht, aber dieses St. Pauli Hallenbad ist vor allen Dingen deshalb interessant, weil es für die Vereine und für die Schulen das Trainingsbad im Hamburger Zentrum gewesen ist. Also hat vor einer ganzen Weile auch das Festland noch eröffnet mit einem sehr, sehr tollen Dino-Land, wo man tragischerweise von draußen durch die Scheiben reingucken kann, was für Unmut gesorgt hat in der Summe. Aber das St. Pauli-Bad, das war wirklich das Vereins-Hallenbad, das Schultrainingsbad für alles. Da gab es faktisch eigentlich keine Öffentlichkeit. Es gab da den Frühschwimmclub von morgens 6 bis 9 oder so, der zusammen mit dem Saugroboter da um die Wette gefahren ist, während die Bademeister das Schwimmmeister heißt es, glaube ich, während die Schwimmmeister das Becken und die Halle vorbereitet haben, konnte man dort in der Öffentlichkeit seine Bahn ziehen. Und ich meine, auch bis auf dann Samstag so ein paar vereinzelte Öffnungsstunden waren das auch die einzigen öffentlichen Schwimmzeiten, die dort existierten. So, warum ist das jetzt so ein bisschen ein trauriger Moment? Weil es das Hauptbad war, wo ich von 2006 bis 2017 als Trainer gearbeitet habe und jetzt dann vergangene Saison nochmal einen kurzen Stint hatte in der Saison 24-25. Und man mag es kaum glauben, als ich dann wiederkam 24-25, hing dort an der Wand eingerahmt die Urkunde von der Bäderland Hamburg GmbH, wo dieses Hallenbad St. Pauli als Hallenbad des Jahres 2022 ausgezeichnet worden ist. Jetzt denkt man, Wunder, was ist Hallenbad des Jahres, vor 4 Jahren ausgezeichnet und jetzt wird das geschlossen und renoviert, kann denn das sein? Das glaubt man auch nicht, wenn man sieht, dass es, also die Renovierung glaubt man, aber dass es das Hallenbad des Jahres war, das glaubt man jetzt ehrlicherweise eher nicht, denn es war wirklich ein reines Trainingsbad. Es sah karg aus, lieblos möchte ich gar nicht sagen. Es wurde wirklich wundervoll gepflegt und von allen mit Liebe behandelt. Aber es war karg, es gab nichts Schönes, Schnörkeliges oder sonst irgendwie charakteristisch Liebevolles, in das man sich, zu dem man irgendwie hätte eine Beziehung aufbauen können. Meistens gibt es ja so mit, wenn so ganz alte Bäder sind, sind ja da so Mini-Kacheln an der Wand, die irgendein Bild ergeben, irgendein Fresko oder was weiß ich, was man dann da sieht, meistens irgendwelche Strandbilder oder Taucherbrillen, irgend sowas an der Wand, haben wir bestimmt alle schon mal gesehen. Oder es ist irgendwo eine Ecke eingemeißelt oder es sind bunte Fliesen irgendwo, die Duschen sind nett gemacht. Irgendwas im Vorraum gibt es irgendwas Buntes, Schönes, Liebevolles. All das gab es dort nicht. Wirklich gar nichts. Es war eine Halle, die hat wirklich die besten Jahre hinter sich. Es stinkt und mit stinken meine ich wirklich stinken. Also das ist wie, ich glaube, weiß gar nicht, ob es Fenster gab im Stiefelgang. Ich glaube, oben so ganz schmale Kippfenster. Offen gesehen habe ich die nie und ungefähr so roch das dort auch. Also es war 2017 schon eigentlich nicht mehr richtig geil, aber in den 7 Jahren, bis ich dort wieder auflief, ist es auch partout nicht besser geworden. Dort war der Schuhschweiß und der Schuhgestank von den letzten 30, 45 Jahren eingearbeitet in die Fliesen. Ich glaube, der geht da auch nie wieder raus. Da sind ganz, ganz viele schlimme Gerüche. Also es war wirklich fürchterlich. Jetzt ist das Sinnesorgan der Nase, olfaktorische Adaption ist das Fremdwort, was sich da benutzt. Oder wie es früher in der Schule bei mir hieß, mach mal Fenster zu, erfroren sind schon viele, erstunken ist noch keiner. Die Nase passt sich an. Man nimmt das dann also auch so nach 1,5, 2 Minuten nicht mehr wahr und das ist alles gar nicht so wild. Naja, aber ansonsten war es alles einfach abgenutzt und abgetreten, eigentlich zu klein, zu dunkel, zu alles. Der Stadtteil St. Pauli, der mit dem Kiez direkt ums Eck, es ist auf dem Gelände vom Millerntor-Stadion, weil tatsächlich auch mal eine Überlegung war, die Halle auszuweiten, ein bisschen auszubauen, aber das ganze restliche Gelände, das ist quasi dieses kleine gallische Dorf, dieses ganze restliche Gelände drumherum gehört dem FC St. Pauli. Es ist also im Schatten dieses Fußballstadions, was dazu führte, dass wenn als St. Pauli damals noch, zweite Liga, vielleicht nächstes Jahr ja wieder, egal, St. Pauli, zweite Liga war und dort die Montagsspiele, dann haben wir uns durch die ganzen Fußballfans Montagabend nach dem Training den Weg wieder zurück zur U3 U-Bahn St. Pauli gebahnt. Und ja, so war es, kam es dann zumindest in den Anfangsjahren, als ich da war, auch immer wieder vor, dass sich diverse wohnungslose Hilfsbedürftige in diese Halle verirrt haben, wohl wissend, dass man dort mehr oder weniger einfach rein und rausgehen konnte, um sich vielleicht mal zu duschen, um ein warmes Plätzchen zu haben und ähnliches. Das kam dann dort tatsächlich vor. Wurde dann irgendwann abgeschafft, weil die Tür dann jetzt zu war in der letzten Saison. Man musste also klingeln, um reingelassen zu werden, sodass nicht mehr jeder dort reinkommen konnte, was ein guter Weg war. Aber war schon zuweilen ein wenig abenteuerlich, abgesehen davon, ne, dann funktionieren wieder einige Schränke nicht. Und es gibt so, es war alles sehr, sehr schwierig. Aber am Ende des Tages ist es irgendwie 9 Jahre, 10 Jahre, 12 Jahre das Zuhause. Also es fühlt sich da irgendwann viel eher an wie ein Wohnzimmer und gar nicht so sehr wie ein öffentliches Bad. Man verwechselt ja auch so mit dieser Schwimmhalleninfrastruktur, wenn man lange genug da ist, dann kennt man die Geheimgänge, die Katakomben, man darf ein paar Tasten drücken, die sonst andere nicht drücken dürfen, so Lichter anmachen, Lichter ausschalten, man darf Musik über die große Hallenanlage abspielen und diverse andere Sachen. Und dann hat man so ein kleines Heimbad, wo es sich wirklich heimisch anfühlt und das tut dann weh, wenn dann die Abrissbirnen kommen oder das alles einmal komplett neu gemacht wird, weil auch klar ist, bei all der Useligkeit, die das so hatte, diesen Charme, der wird erarbeitet, also der wird wirklich ergrindet, den baut man nicht, der muss über 30 Jahre dort reinwachsen, durch 5 Millionen Kinder, die dort schwimmen gelernt haben, durch halb so viele Trainer, die dort ihren Dienst geleistet haben. Ja, muss das Ganze dann so sich nach und nach in die Fliesen wieder reinarbeiten, in die Duschköpfe und hast du nicht gesehen. Ja, von daher hat man dann dort auch so verschiedene Geschichten und verschiedene Aktivitäten, die man da verbindet. Kann mich noch erinnern, dass wir zeitlang auch im Trainerteam dort am Beckenrand standen und gestoppt haben, wie lange die Schwimmmeister für ihre Runde um das Becken gebraucht haben. Und das war erstaunlich konstant. So ein kleines Metronom hätte man da durchaus mit ausstaffieren können oder als Metronom benutzen können. Und manches, was dann dort so passiert, erzählt man auch Jahre später dann doch nicht. Nun ja, so ist es. Jedenfalls geht jetzt diese Ära zu Ende. Und ich erinnere mich noch, dass wir auch damals in Finsterwalde, in meinem Heimatverein, haben wir auch die Schwimmhalle ausgeräumt und abgeschlossen. Da war ich dann auch alt genug, um viel dabei mitzuhelfen bei diesem Umzug oder bei diesem Ausräumen. Wir waren da ganz original wirklich die Letzten, die noch drin waren, bevor die Bagger und das Abrisskommando angerückt ist. Und da war dann auch völlig klar, da kommt keiner mehr, sprich, was du greifen kannst, was nicht nied- und nagelfest ist oder was irgendwie abzuschrauben geht, das kannst du auch mitnehmen nach Hause. Und so landeten diverse Memorabilia bei den verschiedenen Menschen, aktiven Sportlerinnen und Sportlern dann zu Hause. Der ein oder andere hat sich eine Startblocknummer zum Beispiel abgeschraubt, auf der er immer geschwommen ist, auch von der Bahn, die 4, die 3, die 2. Hat ja auch so alles seine Lieblingsbahnen, die man dort hat oder Schwimmhallenschilder. Ich weiß gar nicht, was da alles den Weg aus der Halle in das heimische Dasein gefunden hat. Ich weiß noch, ich habe zwei Schilder abgeschraubt. Das eine war nicht vom Beckenrand springen, ist auch großartig. Das hing, ich weiß gar nicht, ich glaube, das hatte ich nie hingehangen. Aber das zweite war für Wertsachen wird keine Haftung übernommen. Das hing relativ lange in meiner Studentenwohnung über dem Jackenständer. Hat dort also sein Zuhause gefunden und war, ja da war das ganz gut aufgehoben. Und wo es jetzt ist, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Und so verblassen dann diese Sachen irgendwann auch. Diese kleine Geschichte, dieses kleine Trauerchen wollte ich jetzt einmal mit euch hier teilen, weil es dann doch eine kleine Beschäftigung ist und weiß ich jetzt nicht. Es beschäftigt mich ein wenig. Nun ja, Leben geht weiter. Es wird ja wieder aufgebaut und dann kommen dort neue Kinder und neue Trainer und neue Sportgruppen und Wasserballer und Synchronschwimmer und wer da alles drin war, ihre Spuren hinterlassen. Alles hat so seine Zeit und das Schwimmenlernen wird dann dort weitergehen. Schwimmenlernen ist auch das Stichwort für den nächsten Block, der kommt. Und zwar, die Geschichte, wie es dazu kam, hört ihr jetzt gleich. In dem folgenden Interview spreche ich nämlich mit Julian Eckmann, dem CEO von Yolavo, und wir gehen mit ihm gemeinsam back to the roots. Wir schauen mal hinter den Vorhang, hinter die Kulissen der Schwimmkurse, der Schwimmkursorganisation und versuchen dort ein paar Geschichten aufzudecken, ein paar Merkwürdigkeiten, ein paar Fragezeichen zu eruieren und zu klären, denn Yolavo als Buchungssoftware hat einen Jahresbericht für Schwimmkurse herausgebracht für das Jahr 2025. Diesen Bericht habe ich euch unten in den Shownotes verlinkt und wir sprechen mit Julian auch noch über ein Webinar, das am 10. Februar stattfinden wird. Auch dazu findet ihr den Link in den Shownotes, dort könnt ihr draufklicken und euch anmelden, ist für alle Interessierten frei und offen und könnt ihr daran teilnehmen. Dort wird es dann auch nochmal um den Bericht und die Schlussfolgerung daraus gehen und das Ziel von Yolavo und Julian und seinem Team ist es, in diesem Webinar quasi ein Forum zu schaffen, wo sich die Vereine, die Vereinsorganisatoren austauschen können, wie man mit gewissen Problemen vielleicht in der Schwimmkursorganisation umgeht. Buchungsstornierungen, Teilnehmergrößen, Trainergewinnungen, Trainerhonorare, all diese Geschichten, Finanzierungen und so. Das soll in diesem Webinar, soll dort ein Forum sein. Also so ein bisschen gleiche Intention, wie dieser Podcast hier auch mal angefangen hat. Ja, und jetzt würde ich sagen, ich glaube, der Rest ergibt sich dann im Gespräch gleich selber. Und deswegen wünsche ich euch viel Spaß in den kommenden, ich glaube, es waren etwas über 20 Minuten, die wir geplaudert haben, in den kommenden etwas über 20 Minuten im Interview mit Julian. Viel Spaß! Es war super kurzfristig und umso glücklicher bin ich. Ich sage ja immer, dass ich glücklich bin und schön und mich freue, dass alle die Zeit finden, hier aufzutreten. Aber ich glaube, so schnell und so kurz haben wir es noch nie geschafft. Es ergab sich vergangene Woche, als ich durch mein Instagram-Feed scrollte und der SVNRW hat einen Beitrag geteilt von Yolavo, die mir bis dahin gar kein Begriff waren, aber der Clickbait hat funktioniert. Und zwar stand dort, dass über die Hälfte der Trainerinnen und Trainer unter Mindestlohn verdienen. Das hat meine Aufmerksamkeit geweckt und so habe ich mich ein bisschen eingegraben und war dann auf der Yolavo Homepage unterwegs, habe dort das Kontaktformular ausgefüllt und es antwortete mir Julian Eckmann, seines Zeichens CEO der Firma, einer der Vorsitzenden dort. Und wir haben uns jetzt zusammengeschaltet, um mal ein bisschen über euren Jahresendreport 25/26 für Schwimmkurse in Vereinen zu plaudern. Und jetzt, Julian, möchte ich gerne einmal das Mikrofon und die Stimme an dich übergeben. Erzähl uns mal so kurz was über Yolavo. Wer bist du? Wer seid ihr? Was ist so euer Dasein?
Ja, danke André erstmal für die Einladung. Für mich auch sehr kurzfristig. Ich glaube, so kurzfristig war ich noch nie bei einem Podcast-Interview, aber habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust auf die Folge. Kurz zu mir und zu uns. Also bin selber Vereinsmensch. Meine Eltern haben mich in den Verein gebracht als Kleiner und die sind sind Mehrspartenverein, wo wir natürlich auch eine große Schwimmabteilung haben. Ich bin selber Skilehrer, habe eine Ballschule bei uns gegründet. Also für mich war immer im Verein was bewegen, war schon immer einfach auf der Fahnenstange gestanden. Und so bin ich halt in den letzten Jahren auch auf das Thema der Organisation gestoßen, dass es aufwendig ist, Kurse zu organisieren, Thema Anmeldung, Abrechnung. Das ist die Gründungsgeschichte von dem Unternehmen, was du angesprochen hast, von Yolavo, wo mittlerweile aus dem einen Verein, der sich Kursanmeldung, Kursverwaltung vereinfachen wollte, also mein Heimatverein, über 1700 Vereine geworden sind und viele auch Mehrspartenvereine, aber natürlich auch reine Einzelspartenvereine, die nur sich aufs Schwimmen konzentrieren. Aber Schwimmen ist schon natürlich ein großer Bestandteil auch in unserer Kundenbasis. Und so ist es dann vielleicht auch ein Stück weit zu dem Bericht gekommen, weil wir natürlich da auch auf gewisse Daten zurückgreifen, mittlerweile in so einer Größenordnung sind, wo wir denken, hey, das ist auch spannend, sowas mal zu teilen und hoffentlich da den Vereinen auch mal die ein oder andere Idee noch mit auf den Weg zu geben. Wie machen das andere? Bin ich da eher unterm Durchschnitt? Mache ich was zu kulant? Kann ich irgendwie was anderes machen? Das ist so vielleicht der Grund, warum ich heute hier sitze, ja.
Ja, genau, über diesen Bericht, also wir werden das nicht ausufernd machen, sondern möchten so einen Einblick geben in diesen Bericht mal so, weil so ein paar Muster kristallisieren sich in meinen Augen dort raus. Du hast gesagt, 1700 Vereine insgesamt. Im Schwimmen sprecht ihr davon, dass 120 von 450 Schwimmvereinen in Deutschland das Yolavo-Portal inzwischen nutzen und da kann man, glaube ich, schon guten Gewissens von einer sehr hohen Repräsentativität sprechen. Das heißt, es gibt wirklich einen sehr, sehr guten Einblick, den du auch gerade nochmal genannt hast. Es ist eine Datenbasis, also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Es ist nicht, ihr habt kein theoretisches Setting gemacht an der Uni, wo Menschen etwas ausfüllen sollten, wie viel wärst du bereit zu zahlen für, sondern es sind real echt erhobene Daten, die in den Vereinen so stattfinden, richtig?
Genau, also vielleicht einmal kurz noch zu der Größenordnung, oder? Es gibt ja 2300 Schwimmvereine in Deutschland, aber im Kursbetrieb, in der Ausbildung sind halt in meisten Bundesländern 20%, 30% aktiv. Das heißt natürlich, es gibt Schwimmgruppen oder es gibt Leistungssport, der betrieben wird, oder? Also nur, das ist vielleicht einmal dargestellt, warum reden wir von der Gesamtmenge von 450 und eben 120 davon, die jetzt eben das auch über unsere Software abwickeln. Und wir haben, würde ich sagen, 70-80% der Daten aus dem Report haben wir wirklich einfach nur abgelesen aus unserer Datenbank und daraus Verteilungen, Durchschnittswerte, Mediane gebildet. Manche Daten, die wir dachten, die fehlen eigentlich so ein bisschen, die wäre aber trotzdem spannend noch dazu zu nehmen. Zum Beispiel gerade, was Trainer, Trainerinnen eben auch verdienen. Natürlich haben wir das auch anonymisiert gemacht bei den Vereinen und die haben wir dann auch gesammelt. Deswegen können wir vielleicht bei manchen Werten ja, es nicht hundertprozentig nachweisen, weil der Verein auch was anders hätte angeben können. Aber ja, ich würde sagen, es ist schon eine sehr verlässliche Datengrundlage.
Was war denn so die ganz grundsätzliche Intention eures Berichtes?
Genau, also wir sind auch jetzt in der Corona-Zeit groß geworden, also mit unserem Tool. Also da sind viele Vereine dazugekommen und auch schon dort haben wir immer wieder Austausch und Webinare zu einfach Vereinsthemen gemacht, also die Schwimmvereine untereinander diskutiert haben, gerade in der Corona-Zeit, wie kann man trotzdem aufgrund der Auflagen trotzdem einen Schwimmbetrieb anbieten. Deswegen, das ist nicht so, dass wir jetzt auf einmal auf die Idee kamen, wir machen was Vereinen irgendwie helfen kann, weil wie gesagt, wir sind selber, unser Tool ist selber aus dem Verein entstanden. Wir haben jetzt nicht nur die Idee, ein System, eine Software zu vertreiben, sondern wir wollen wirklich auch Vereine und in dem Fall auch Schwimmvereine nach vorne bringen und von der Community was mitzunehmen. Wir sind da ja auch Partner von vielen Schwimmverbänden in Deutschland, wo wir immer wieder Austauschtermine zusammen anbieten. Das ist, denke ich, mal so das Grundsätzliche, was dafür spricht, aber jetzt explizit dieser Bericht war, dass wir eigentlich gemerkt haben, wir reden immer sehr viel über, wie du vorhin gesagt hast, theoretisches Wissen, aber wir nutzen eigentlich gar nicht die Daten, die wir haben. Und mittlerweile sind wir natürlich auch von der Größe so gewachsen, dass wir sagen, eigentlich ist es schade, wenn wir das nicht Vereinen zur Verfügung stellen. Und deswegen ist es eigentlich auch der erste Jahresendreport, den wir so gemacht haben. Also ich kann es noch nicht vergleichen zu dem vorherigen, aber finde es, denke ich, auch spannend, weil es in die Zukunft gerichtet auch immer wieder Updates geben können und man da auch einen Trend raussehen kann. Also das ist, denke ich, mal so der Hintergrund zu dem Jahresendreport.
Ja, ich finde das vor allen Dingen auch deshalb spannend, weil es genau es hebt so ein bisschen die Decke hoch und lässt hinter den Vorhang mal schauen. Somit die Trainergehälter sind natürlich das eine, wo die Vereine selber das möglicherweise auch steuern können, aber auch, was kosten die Kurse, wie viel kostet das für die Vereinsmitglieder, wie kulant sind wir in den Erstattungen, die wir machen, wie erheben wir oder wie lassen wir die Leute bezahlen, wie gehen wir mit Wartelisten um, all das kann man dort rauslesen, wie das so ist. Was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, es geht hier wirklich um Schwimmkurse. Also es geht nicht um den regulären Vereinsbetrieb, nicht um das Leistungsschwimmen, sondern um die Schwimmkurse. Und das ist in meinen Augen vor allen Dingen deshalb interessant, weil es wenige Sportarten gibt, und da lehne ich mich jetzt vielleicht weiter aus dem Fenster, weil es vielleicht in allen Sportarten wichtig ist, aber beim Schwimmen ein stabiles Fundament zu legen in der Bewegungserlernung, in dem Repertoire, gerade am Anfang die Freude auch an dem Medium zu wecken, das ist genau das, was eigentlich in diesen Schwimmkursen passiert. Und meine Erfahrung aus der Trainingspraxis oder aus dem Vereinsleben, aus der Vereinspraxis ist tatsächlich, dass diese Schwimmen-Lernkurse, diese Seepferdchenkurse und die darauf aufbauenden Stufen häufig so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden, was die Qualität angeht oder was die Bedeutung für die zukünftige schwimmsportliche Entwicklung angeht. Genau, und das eine ganz wesentlicher Punkt ist ja da zum Beispiel auch, wie groß sind die Gruppen? Wie groß ist der Betreuungsschlüssel? So, und da kommt ihr in eurem Bericht in der Statistik darauf, dass die Gruppen aus 12 Kindern in der Regel bestehen, die von 2 Trainern betreut werden, also ein Betreuungsschlüssel von 1:6. Habt ihr da auch dann Bezüge hergestellt zu, was so als gut oder optimal empfohlen wird, wo es vielleicht kritisch wird vom Betreuungsschlüssel her?
Also da bist du wahrscheinlich dann noch der größere Experte. Also wir haben eine Einteilung vorgenommen, was wir denken. Deswegen würden wir sagen, mit 6 ist es noch gut, ja. 4-6 vielleicht optimal. Und wenn es in die Richtung 7, 8, 9 geht, wäre es jetzt unserer Meinung nach, kritisch, aber bin da gern offen für, wie du die Zahlen siehst.
Ja, es ist schwierig, finde ich. Also ich glaube auch so 6 ist kritisch eigentlich, weil du dann immer das Problem hast mit so, also die Kinder können ja nicht selber schwimmen. Also die brauchen ja, wenn sie in der Bewegung sind, wirklich eine 1:1 Betreuung. Und damit musst du dann immer schauen, dass die Wartezeiten klein sind, dass die Kinder wirklich in Bewegung sind, dass sie nicht frieren. Also da kommen ganz praktische Probleme eigentlich daher. Gar nicht, dass sie sich vielleicht verletzen könnten, sondern sie können sich eigentlich gar nicht selber bewegen. Genau, aber das.
Und insbesondere wahrscheinlich, oder wenn man auch halt Kinder hat, die schwächer sind, oder? Es ist halt natürlich die sehr viel Aufmerksamkeit so, und dann kann ich den anderen auch nicht mehr diese Aufmerksamkeit geben. Also sagst du deswegen, es ist 4 Also 4, 5 oder was wäre so das, was du sagst, ist die Obergrenze? Weil
Boah,
4 ist natürlich für viele Vereine schwierig, also in der Realität einfach schwierig darzustellen. Das ist ja auch was wir sehen, Thema Ehrenamt. Das heißt, wo würdest du sehen, eine realistische, aber trotzdem, ja, ein Qualitätsstandard, den du sehen würdest?
absolut, also 4 weniger ist besser. Es ist einfach, 1:1 sicher fast am besten. Muss man dann eher gucken, dass man die Kinder nicht überfordert. Also 1:2, 1:3. 1:4 ist auch gut. Ich meine, man kann das in der Übungsorganisation dann auch gestalten. Es gibt ja dann auch Gruppenspiele, wo es vielleicht eher um Wassergewöhnung geht, um Untertauchen, um Nassspritzen und solche Sachen. Das kann man dann natürlich mit mehreren machen. Das ist eine 1:1-Betreuung eher schlecht. Aber am Ende des Tages ist es natürlich ein Finanzierungsproblem. Und da kommen wir eigentlich auf den Punkt, der mich ja so angesprochen hat und mich so getriggert hat, zum Thema Trainerhonorare und die Kosteneinteilung. Eine Frage ploppte da bei mir noch auf, als es um die Gehälter ging. Also ihr habt einen Range angegeben von 0 bis 45 Euro für die Haupttrainer. Beziehungsweise haben euch das die Vereine ja zurückgemeldet, dass sie pro Stunde 0 bis 45 Euro bekommen. Habt ihr auch abgefragt oder ob das Freiberufler sind oder ob das festangestellte Trainer sind oder in einer Ehrenamtspauschale arbeiten?
Muss ich leider passen. Also du hast schon recht, es ist ja eigentlich nicht das Gleiche, ob ich das als Honorarkraft oder als Angestellter bekomme. Ist, denke ich, was für den nächsten Report, dass wir das nochmal besser auseinanderziehen können. Also was, denke ich, relativ klar ist, dass alles, was in dem 7-Euro-Bereich und 10-Euro-Bereich ist, wird alles die Übungsleiterpauschale sein, weil da sind ja die ganzen Trainer auch unter den 3.000. Es ist, glaube ich, auf 3.300 hochgegangen ab dieses Jahr, glaube ich.
Irgendwo
Irgend
da,
sowas
ja.
in dem Dreh rum. Aber gerade, was du jetzt ansprichst, 30, 45 Euro, da würde ich jetzt vor allem erwarten, dass es sehr viel in der Honorarkraft liegt, weil auch 45 Euro und das nochmal zu versteuern als Angestelltekraft kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Das ist, denke ich mal, meine Einschätzung, aber wollten die Umfrage, glaube ich, im ersten Schritt nicht zu kompliziert machen, aber guter Punkt, ja.
Dann sinkt die Compliance, die Mitmachbereitschaft. Ich würde auch sagen 45 Euro, aber dann bleiben ja auch irgendwas 20, 22 hängen für so eine Stunde. Vermutlich ja auch mit der Praxis am Becken tatsächlich, die dann dort da ist. Sprich, da gehört ja aber noch ein Organisationsaufwand auch dazu. Ja, also von der Gruppenorganisation und so, wo euer Tool ja durchaus auch vereinfacht. Und ein paar Sachen abnimmt mit den Wartelisten. Das durchschnittliche Trainerhonorar allerdings liegt bei 16,90 €. Das empfinde ich als realistisch für die Verantwortung, die man hat. Oh, schnau, atme ich tatsächlich vielleicht einmal tief durch, weil Schwimmen lernen extrem undankbar ist. Das ist super, super fehleranfällig. Habt ihr dort Vergleiche, weil du sagtest, ihr habt auch andere Vereine mit mehr Sparten, wie das in anderen Sportarten aussieht? Erhebt ihr dort solche Daten auch?
Ja, also zum Beispiel in Kindersportschulen oder generell im, sagen wir mal, Eltern-Kind-Turnen, in solchen Bereichen sind wir ja natürlich auch sehr stark vertreten. Und ich weiß es nicht direkt aus dem Kopf, aber ich glaube, da sind wir in ähnlichen Bereichen. Ich glaube, dass der Schwimmsport da sogar gar nicht, also nicht unterdurchschnittlich abschließt. Ich denke, was wir dort eher sehen, ist wirklich so dieser Zwist zwischen Idealismus und versuchen noch viel möglich über den Ehrenamt, über das, was uns Vereine ja auch ausgemacht oder ausgemacht hat, zu leisten. Aber eben dann in der Realität oft einfach auch eigentlich zu wissen, wenn ich eigentlich mehr bezahlen würde, würde ich doch eigentlich auch wahrscheinlich mehr Trainer, Trainerinnen auch bekommen. Das ist, glaube ich, einfach wo manche Vereine schon weiter sind, ja, und sagen, ich versuche das nicht auf Teufel komm raus, aber ich kann diese Übergangsphase oder auch diesen, ja, inneren Zwist eigentlich auch nachvollziehen, weil natürlich das auch eine Veränderung dasteht. Aber grundsätzlich denke ich, so als Gedanke sollte man sich, denke ich, wie du sagst, oder eher auch wie gesagt, was eine Verantwortung damit verknüpft ist, denke ich, nicht an dem klammern, was historisch den Trainern und Trainerinnen über Jahrzehnte gezahlt worden ist, sondern einfach sagen, okay, was ist eigentlich heutzutage gerechtfertigt und lieber gute Qualität und mehr anbieten können als Verein, als dort Abstriche zu machen. Und da merke ich schon auch in dem Austausch mit den Schwimmvereinsvertretern, dass da oft noch ein bisschen eine Hemmnis da ist.
Ja, vor allen Dingen auch, wie können wir wettbewerbsfähig sein im Kampf um also im Kampf, ja, ne, aber im Wettbewerb um helfende Hände, um Arbeitskräfte letztendlich. Und ja, du hast das Wort Idealismus gerade angesprochen. Es ist verdammt viel Idealismus dabei. Also es ist ein super zeitintensiver Job, ja, so auch in den Schwimmschulen. Du hast die Elterngespräche vorher, hinterher. Ja. Da höre ich ganz viel von den Trainerinnen und Trainern, dass das anstrengender geworden ist über die letzten Jahre, dass das deutlich intensiver geworden ist, dort der Austausch.
Und die Eltern sind halt mehr in einer Konsumentenstimmung. Sie erwarten mehr, die Erwartungshaltung steigt mehr. Und deswegen sollten wir Vereine eigentlich auch sagen, okay, wenn von uns mehr erwartet wird, dann darf das oder muss es eigentlich fast auch mehr wert sein, ja, wie du sagst.
Ja, ja, bin ich voll auf deiner Seite, sehe ich ganz genauso, dass wir bieten, also oder die Vereine bieten eine Kinderbetreuung an der Stelle. Ja, also dass das mehr honoriert werden muss und damit dann auch die Qualität steigen würde. Die Assistenztrainerstellen finde ich aber noch erschreckender. So als bei den Haupttrainern, jetzt kann man auch noch mal das Aufgabengebiet vielleicht hinterfragen beim Assistenztrainer. Ja. Aber wenn wir dort von einem Durchschnittshonorar von 11,90 Euro sprechen, das fast einen Euro unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegt, dann tue ich mich schwer damit und kann verstehen, wenn Jugendliche sagen, ich kann in die Schwimmschule gehen, ich kann dort Kindern Schwimmen beibringen, wenn ich einen Fehler mache, geht mir das Kind vielleicht unter? Das ist das Risiko, was da ist. Das ist ganz real da. So, wenn ich nicht aufpasse, wenn ich mit dem Rücken dazu stehe und der kleine Thomas oder Lisa fällt rein, dann habe ich ein Problem. Das ist wirklich kritisch. Mhm. Oder ich gehe zu Rewe und räume Regale ein. Klar sind das unterschiedliche Ansprüche, aber da sind die Vereine meiner Meinung nach nicht konkurrenzfähig und es wundert mich dann nicht, wenn es Probleme gibt, Nachwuchs zu finden auf der Trainerbank.
Ja. Genau, also um vielleicht auch nochmal für alle Hörer und Hörerinnen klarzustellen, man bewegt sich ja im Verein ja nicht hier im illegalen Bereich aufgrund der Aufwandsentschädigung. Es ist ja keine wirkliche Bezahlung. Und ich glaube, das ist wieder dieser Idealismus, wo wir herkommen. Und ich glaube, wir finden auch, bei mir ist es so, ich würde sagen, ich bin 1989 geboren. Ich bin noch in dieser, ich mache es gern für eine Aufwandsentschädigung. Aber wäre ich jetzt wahrscheinlich 2000, welches Jahrgang muss ich geboren sein, um jetzt 15, 16, 17 zu sein? Das fällt mir mittlerweile 2011. Schwer. Ja, dann schaue ich wahrscheinlich mittlerweile ein bisschen anders drauf. Es ist natürlich eine ganz andere Zeit, muss man sagen, oder? Vielmehr Eltern haben ihre Kinder früher dort reingebracht, dann war das ganz normal, dass man dann auch halt Trainer direkt geworden ist. Und mir hat sich damals wahrscheinlich nicht der Vergleich überhaupt, ich habe den gar nicht gewagt zu sagen, okay, kriege ich jetzt bei Rewe, wenn ich dort irgendwie mehr, aber hat sich halt eigentlich so entwickelt, dass es alles die Gesellschaft transaktional ist, dass ich mir selber überlege, mache ich das oder mache ich was Einfacheres für mehr Geld, ja, wie du gesagt hast. Und deswegen glaube ich, ist es schon, wie du sagst, eigentlich so müssen wir uns als Verein diese Vergleiche stellen. Und wir dürfen nicht nur an dem, hätte es ja eine Aufwandsentschädigung, an dem früheren Bild hängen bleiben. Also ich finde es schon auch sehr valide, den Punkt, den du aufbringst, Thema der Wettbewerbsfähigkeit.
Ja. Ja. Und die meisten Vereine, das geht dann auch aus eurem Bericht hervor, decken tatsächlich diese Gehälter, die Kosten, die dort entstehen in den Schwimmkursen, durch die Kursbeiträge oder noch in der Mischfinanzierung aus Kursbeiträgen und normalen Mitgliedsbeiträgen der Vereine. Das sind dann deutlich über 80% der Vereine, die auf diese Art und Weise ihre Kurse finanzieren. Das ist ein ziemlicher Durchreicher, 1:1 dessen, was eingenommen wird in die Beiträge. Ja. Und ich glaube, viel werden die Schwimmkurse auch tatsächlich so gesehen in den Ferienkursen. Das sieht man, wenn man dann auf die Anzahl der Einheiten geht. Im Median sind das 10 Einheiten. Das sind völlig überraschend 2 Wochen Ferien, Montag bis Freitag. Ja. Und dann sind das 10 Termine. Das scheint so das gängige Modell zu sein.
Oder auch zwischen den Ferien. Also selbst wenn es kein Feriencrashkurs ist, oder sieht man halt oft, dass das sind 12 Wochen oft zwischen den verschiedenen Ferien und dann ist es, denke ich, auch ein organisatorischer Einfacher ist eben so anzusetzen, auch wenn natürlich man auch immer häufiger hört, dass eben diese Seepferdchen zum Beispiel in den 10 Terminen nicht mehr geschafft wird, dass man sagt, okay, eigentlich wäre es vielleicht besser, es auch auf 14 oder 15 Termine zu machen, aber dann hast du wieder, das fangen die nach den Ferien, kommen dann wieder alle und deswegen ist es wahrscheinlich nicht immer nur eine Trainingsbegründung, warum Kurse so lang sind, wie sie aktuell sind, ja, sondern mehr eine organisatorische Frage.
Ja, das sicherlich auch richtig. Thema Bezahlung, wenn die Kinder sich dort angemeldet werden von den Eltern, wenn die Familien sich dafür anmelden, fand ich einen Fakt extrem überraschend. Das mit der Bezahlung hatte ich ehrlich gesagt erwartet. Hätte mich jemand gefragt, hätte ich gesagt, oh, puf, da fand ich 11 Euro, egal. So, ja, aber ja, irgendwo da in dem Bereich, das war gar nicht so überraschend. Um ein Vielfaches interessanter fand ich die Stornierungsstatistik. Da bin ich wirklich gestolpert. Und zwar habt ihr mal aufgeschlüsselt, wie viel oder wie kulant sind die Vereine eigentlich, wenn Schwimmkurse abgesagt werden, wenn Plätze abgesagt werden. Und das mag sicherlich mit den ellenlangen Wartelisten zusammenhängen. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich es erschreckend schon fast, wenn 5 Tage vorher die Kurse abgesagt werden und noch 40% der Vereine den vollen Betrag zurückerstatten. Das war etwas, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob das, also mit der Statistik habe ich mich schwer getan.
Ja, also man könnte sagen, wenn sie ein Tool wie Yolavo nutzen, es läuft jetzt automatisch und wenn du jemanden auf der Warteliste hast, hast du damit keinen Aufwand, weil, wie du sagst, die Nachfrage ist oft da und es geht durch und das ist, glaube ich, vielleicht ist es, ich war dann auch ein bisschen beeinflusst, wenn halt viele Yolavo-Kunden da drin sind, dass sie sagen, okay, für mich ist es kein Aufwand, ich habe immer genügend und das System macht für mich das automatisch. Aber ich bin trotzdem bei wenn das wir da als Vereine, denke ich, eher ein Tick kulant sind, weil es ist ja heutzutage so, dass die Eltern oder generell die Teilnehmer, die muss man auch ein Stück weit miterziehen. Und diese kurzfristigen Absagen, die werden vielleicht dann doch auch manchmal dazu führen, dass dann ein anderes Kind, das zwar noch auf der Warteliste stand, woanders einen Kurs gefunden hat. Und das kommt, glaube ich, noch voll aus dieser Zeit, oder? Wir sind Verein und wir sind nicht profitgetrieben und das ist ja auch weiterhin alles richtig. Aber grundsätzlich, wenn wir da ein paar Euro Stornierungsgebühr verlangen würden, ist es überall gang und gäbe, wird es uns Vereinen aber vielleicht noch ein paar Euro mehr in die Kasse spielen, mit denen wir auch im Verein mehr machen können. Deswegen, wenn ich Vereine berate, auch in der Einführungssystem, ist es selten so, dass ich sage, macht das. Aber ja, es gibt halt da einfach noch so diese unterschiedlichen Herangehensweisen. Man sieht aber auch, 40% sagen auch, sie geben 0%. Also man sieht so richtig so eine Spreu vom Weizen. Es gibt die sind mega, mega kulant. Und es gibt aber auch die schon auch sagen, nee, ich muss bei ganz kurzfristigen Absagen auch irgendwann mal sagen, und jetzt bleibt auch eine Stornierungsgebühr bei uns hängen. Und ich glaube, da sollten Vereine sich mehr trauen. Und es ist immer so der Gedanke, oh Gott, wenn wir unsere Mitgliedsbeiträge um 3 Euro erhöhen, dann gehen die alle weg. Aber der Cappuccino kostet mittlerweile 6 Euro hin und alle Eltern kaufen es. Und das finde ich, so dieser Realismus, der fehlt uns oft manchmal, dass wir viel zu viel Angst haben vor klaren Regeln und auch wir sollten als Vereine, finde ich, die ja mehr benutzen.
Ja, absolut. Vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, der mich wiederum gefreut hat an der Stelle, dass Nicht-Mitglieder deutlich höhere Kursbeiträge zahlen als Mitglieder, weil die mehr Verwaltungsaufwand machen, die haben einen höheren, es steckt als Verein mehr Arbeit dahinter.
Ich würde sagen, nicht nur Arbeit, oder? Ich würde auch sagen, ein Mitglied im Verein muss was wert sein, weil wir wollen ja am Schluss als Verein, warum haben wir uns nicht Mitgliedern geöffnet? Das ist der Gang der Zeit, alles wird flexibler, man will sich nicht immer gleich binden und ich glaube, als Vereine sollte man diesen Weg auch gehen, sagen, okay, man kann mal einen Schwimmkurs machen, auch als Nichtmitglied, zahlen mehr, aber wenn ich halt gleich den Mitgliedspreis günstiger mache, beim zweiten Kurs lohnt sich das vielleicht sogar schon, dass ich auch damit, werde ich auch meine Mitgliedschaft auf, weil grundsätzlich wollen wir ja viele Kinder für den Verein gewinnen, die dann langfristig auch in Wettkampfgruppen weitergehen. Und deswegen finde ich es schon auch gut, dass die Vereine da auch einen deutlichen Unterschied machen. Weil eine Mitgliedschaft soll einfach auch was wert sein oder soll irgendwie gut dargestellt sein. Und
Ja, ich hatte das jetzt in Hamburg auch mit im Kopf so, oder wo in dem Verein, wo ich dann war, wo das diese klassische Aufnahmegebühr auch gibt in Höhe von wie auch immer, weil einmal alles für das Mitglied angelegt werden muss. Und häufig waren das dann eben genau die, die Schwimmkurse gemacht haben, danach dann aber auch den Verein wieder verließen. Direkt danach gab dann auch ein bisschen Beutel, Vereinsklamotten dafür. Also man bekam schon durchaus auch einen Gegenwert. Nun ja, genau, all das steht in eurem Bericht drin und noch vieles mehr, wofür wir jetzt keine Zeit hatten, ich dich auch nicht ewig festnageln wollte. Julian, an der Stelle vielen, vielen Dank. Den Julavo-Bericht kann man auf eurer Webseite runterladen.
Ja, auf
Den
jeden Fall.
findet man dort, dort kann man sich eintragen. Dort kann man auch von Julavo eine Testdemo, eine kostenlose Testversion sich angucken. Und dann könnt auch ihr dort draußen, liebe Zuhörenden, nächstes Jahr ein Teil dieser Statistik sein und davon lernen und euch dem anschließen. Fehlt dir noch etwas? Haben wir noch etwas vergessen?
Nee, ich glaube, wir haben im Schnelldurchlauf ein paar Themen angekratzt. Wie du gesagt hast, gerne den Bericht runterladen. Am 10. Februar machen wir dazu auch einen Vereinsaustausch, genau, wo wir auch zu den Themen nochmal diskutieren. Also wenn das für jemand interessant ist, sieht man auch auf der Julavo-Seite oder julavo.de/Webinare, kann man auch mit dazukommen und sich über diese Statistiken mit uns austauschen mit anderen Vereinsvertretern und Vertreterinnen. Und ja, wenn ihr sehr viel mit Excel-Listen oder mit nicht optimierten Verwaltungsprozessen in der Anmeldung, in der Abrechnung zu tun hat, kommt gerne auch mal auf mich zu oder schaut euch die kostenlose Version an, ob das eurem Verein helfen kann. Und ja, vielleicht sieht man sich mal.
Dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und entlasse dich in den restlichen Donnerstag. Vielen, vielen Dank.
Danke, André.
Damit willkommen zurück hier am Swimcast-Mikrofon mit mir, mit meiner Stimme alleine. Ja, ich glaube, ganz interessanter Bericht und interessante Einblicke, die wir da in die Welt der Schwimmkurse und in die Organisation der Schwimmkurse gewonnen haben. In meinen Augen ja das, wo die Spitzenschwimmer gemacht werden und hoffe, dass dieses Gebiet ja in eurem Verein nicht so stiefmütterlich behandelt wird, wie ich das vielleicht so in meinem Kopf hier habe. Damit kommen wir zu den News der vergangenen Woche. Und da hieß es mal wieder, neues T-Shirt, neue Kacheln oder beides für einige Schwimmer, Schwimmerinnen. Die Nachricht, die aus deutscher Sicht zumindest in der vergangenen Woche alles andere so ein bisschen überstrahlt hat, war der Wechsel von Lukas Mazerat nach Bochum. Nicht nur ortsmäßig, da ist er inzwischen ja schon seit 2021 beheimatet, sondern jetzt auch vereinstechnisch wird der ehemalige Frankfurter und ehemalige Mönchengladbacher jetzt für das Team Bochum an den Start gehen. Und ja, Lukas Wechsel vereint eigentlich so alles, was es bei Wechseln zu bedenken gibt. Er ist da sicherlich einer der prominentesten Vereinswechsler in den letzten Jahren innerhalb Deutschlands. Auf dem ähnlichen Level spielte sich möglicherweise noch der Startrechtwechsel von Nina Hold ab, die ja ähnlich wie Lukas auch von der SG Mönchengladbach weggegangen ist, auch nach vielen Jahren Trainingsstandort in Magdeburg, jetzt seit anderthalb Jahren, glaube ich, 2 Jahren, weiß ich nicht, könnte vor Olympia gewesen sein, für den SC Magdeburg startet und so hat auch Lukas seine Wurzeln ja in Mönchengladbach, ist dann zusammen mit seinem Coach Marc Jasondara 2016 nach Frankfurt gegangen, um dann dort mit ihm, also mit Marc zusammen 2021 nach Bochum zu gehen. Und ja, das kam jetzt schon so ein bisschen überraschend, denn Lukas hat ja den Frankfurtern schon ziemlich lange die Treue gehalten, war also entsprechend 4 Jahre in Bochum unterwegs, ohne allerdings das Startrecht für die Bochumer zu haben. Und das ist schon eher ungewöhnlich, meiner Meinung nach. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass Bochum noch nicht mal den Status eines Bundesstützpunktes hat, der offiziell in seiner Agenda geschrieben hat, die Athletinnen und Athleten des Deutschen Schwimmverbandes ortsunabhängig zu betreuen, also dort vereinsübergreifend zu arbeiten. Das ist das Wort, was ich eigentlich gesucht habe. Sieht man zum Beispiel in Heidelberg mit Luca Nick Armbruster oder auch in Berlin mit Jonathan Toik. So haben dann doch die Vereine, die dann so viel Energie und Trainerkosten und Organisation, alles Mögliche in die Vereinsmitglieder reinstecken, haben dann durchaus auch ein Bestreben dafür, daran, dass die Sportlerinnen und Sportler auch möglichst zeitnah für ihren Verein oder für den Verein, bei dem sie trainieren, an den Start gehen. Einfach, weil es dann, es bringt PR, es bringt Aufmerksamkeit, man kann andere Sachen der Presse gegenüber verkaufen. Und all das spielt da eine ganz, ganz wesentliche Rolle. Und so war es jetzt ja spannend eigentlich zu sehen, dass Lukas hier inzwischen 4 Jahre lang in Bochum war und weiterhin für Frankfurt gestartet ist. Ein Gegenbeispiel, wo das inzwischen relativ schnell praktiziert wird, sind die Magdeburger, die da sehr, sehr streng im Wechseln sind, vor allen Dingen im Juniorenbereich. Das hört man von vielen Quellen, dass mit einem Ortstrainingswechsel dann auch bitte sehr schnell der Vereinswechsel zu erfolgen hat. Das Ganze ist aber auch, und so ehrlich müssen wir auch sein, nicht immer von den Vereinen vorgegeben, denn manchmal hängt das auch ganz stumpf mit den Rahmenbedingungen zusammen. So war damals der Wechsel von Nele Schulze nach Berlin, die ja erst aus Flensburg nach Hamburg gewechselt ist und dann nach Berlin weiterging, musste zum Beispiel relativ schnell für einen Berliner Verein das Startrecht annehmen, weil sie von dem Berliner Schwimmverband oder von den dortigen Fördertöpfen nur dann berücksichtigt worden ist, wenn sie auch in Berlin einem Verein angehört und dort das Startrecht für diesen Verein ausübt. Und so ist Sportförderung häufig auch einer der Haupttreiber für einen Vereinswechsel. Und da muss man dann jetzt aber auch sagen, warum war das für Lukas jetzt von der SG Frankfurt so lange möglich? Weil die Hessener auch unterstützen bei einem Trainingsstandort, der außerhalb Hessens liegt. Also wenn Kosten entstehen für Trainingslager, für Wettkampffahrten, dann werden auch die von der hessischen Sportförderung übernommen. Und so gab es zumindest aus finanzieller Sicht jetzt erstmal keine Not für einen voreiligen, zeitigeren Wechsel von Lukas. Der zweite Punkt, der häufig für einen Wechsel spricht, ist dann natürlich auch der Teamgedanke. Gerade im DMSJ-Bereich, wenn die Vereine sehr nah beieinander liegen, das Ruhrgebiet lässt grüßen, ist das häufig ein Gedanke, der da heißt, mit dem Nachbarverein könnte man im Bundesfinale starten und wir schaffen es nicht über die Bezirksliga hinaus zum Beispiel oder die DMS, ähnliches Spiel. Auch dort locken dann die erfolgreichen Vereine möglicherweise mit einem Start in der zweiten oder ersten Bundesliga, wohingegen die kleineren oder nicht so leistungsstarken Vereine mit diesem einen Top-Talent dann irgendwo in der Landesliga oder darunter starten, was dann ganz stumpf auch einfach weniger stimmungsvoll ist und dann kann man das vielleicht auch so ein bisschen nachvollziehen, dass da ein Wechsel stattfindet. Ein Beispiel, wenn ihr es hören wollt, würde zum Beispiel eine mittlere Summe darauf verwetten, dass Linda Roth wahnsinnig gerne in Cannstatt geblieben wäre, aus den diversen Gründen, weil die kann vor allen Dingen wegen des Teams, die Cannstätter ja haben sich einen Namen gemacht für eine große Teamchemie, für eine sehr, sehr starke Teamchemie. Ansonsten spielt das Team ja eigentlich gar nicht so die ganz große Rolle, aber bei der DMS habe ich schon angesprochen, neben dem auch die Staffeln bei deutschen Kurzbahnmeisterschaften oder deutschen Meisterschaften. Und da muss man jetzt aus Frankfurter Sicht sagen, da tut der Wechsel von Lukas richtig weh. Denn bei den Hessen ist da kein weiterer Brustschwimmer in Sicht. Die Rückenstrecken kann Per Möller übernehmen, das Delfin schwimmen kann Ankos Jalgi machen. Oder vor vielen Jahren war, ja, viele Jahre sind es nicht, aber vor einigen Jahren war es noch Chet Le Clos. Das Kraulschwimmen kann Sebastian Pierre-Louis machen oder Maximilian Valentin. Aber bei den Bruststrecken muss man jetzt entweder wieder auf Marco Koch zurückgreifen oder sich noch schnell jemanden ranzüchten. Gar nicht so einfach, wenn man einen Olympia-Finalisten hier in seinen Reihen weiß, vielleicht sogar einen Olympia- oder sogar einen Olympia-Viertplatzierten. Nicht vielleicht, sondern Vierter war Melvin. Fünfter, glaube ich. Schwieriges Halbwissen. Egal, Olympia-Finale, darauf können wir uns einigen. Platz 1 bis 8. Aber das Frankfurter Team hat sich auch verändert. Das DMS-Team aus dem Jahr 2022 ist eigentlich keiner mehr jetzt dabei. Und dann war es jetzt so, dass man auch sagen muss, wie es in der Pressemitteilung stand, der Wechsel von Lukas ist in erster Linie auch ein Statement in das für den Stützpunkt Bochum, für das Vertrauen in die Arbeit, die dort geleistet wird, in die Infrastruktur, die dort gemacht wird, die dort entwickelt wird, die Entwicklung des Standortes, wo ja unter anderem jetzt auch ein Jarno Beschnitt sich seinen Platz in der deutschen Schwimmelite erkämpft hat. Und auch, ja, und dann muss man auch mal so ehrlich sein und sagen, ey, hier, ihr könnt mich dann auch ein wenig als Werbefigur vielleicht mit ins Schaufenster stellen, das tut ja allen dann gut. Und dann gibt es vielleicht von dem einen oder anderen Sponsor auch nochmal ein paar Euros mehr, die dann wiederum eine mögliche Kostenübernahme für Trainingslager oder Wettkämpfe, die jetzt wegfallen aus Hessen, möglicherweise möglich machen. Außerdem auch wichtig, denke ich an dieser Stelle, dass es eine Kontinuität auf der Trainerposition gab in Bochum. Wie gesagt, Marc Jasondara dort jetzt seit 4 Jahren dabei, Kathi Hemmerich als zweite Trainerin in der Spitzengruppe dort neben Marc mit tätig, auch seit Anbeginn dabei. Etwas, das man auch honorieren kann und wertschätzen sollte, ganz, ganz dringend. Das ist ja auch nicht immer der Fall gegeben. Grüße gehen raus nach Hamburg an dieser Stelle. Ja, und so ist es, dass wir Lukas Mazerat in Zukunft unter der Flagge des Team Bochum sehen werden und nicht mehr in dem rot-weißen T-Shirt der SG Frankfurt. Einen Ortswechsel hingegen gab es vermutlich scheinbar für Mira Helget. Wenn wir einmal beim Thema Trainer-Sportler gespannt sind und Marc Jasondara und Lukas Mazerat eine Phelps-Bowman-ähnliche Beziehung eingegangen sind, so ist es bei Mira Helget, die unter Jonas Holzwart zur Teilnehmerin bei Junioren-Europameisterschaften geformt wurde, zweifache Qualifikantin für die Junioren-Europameisterschaften. Und da Jonas jetzt seit Januar in Hamburg in der führenden Trainerposition tätig ist, sieht es ganz so aus, als wäre die 16-jährige Mira mit nach Norden in die Hansestadt gekommen. Kann man auch irgendwie ein bisschen verstehen und nachvollziehen, sind deutlich bessere Bedingungen in der Hansestadt als dort unten im Fächerbad in Karlsruhe. Das ist so an einem Olympiastützpunkt mit dem Strömungskanal, mit der Physiotherapie, mit dem Kraftraum, alles unter einem Dach. Mit dem Olympiastützpunkt und seinen Trainingsbedingungen sowieso. Und da stellt sich jetzt die Frage, warum fällt es ihre Zeiten bei den Hamburg Race Days? Haben diesen Rückschluss zugelassen, also ihr Start überhaupt. Und vielleicht ist Mira jetzt auch ein bisschen die Blaupause für eine mögliche Entwicklung, für mögliche Entwicklungsmöglichkeiten in der Hansestadt, je nachdem, wie die Saison und die nachfolgenden Jahre dann so laufen werden. Und dann gab es international natürlich noch einen absoluten Knaller, nämlich Ilya Karune, der erst 20 Jahre alt ist. Das hat mich ein bisschen schockiert, hat ihn deutlich älter eingeschätzt. Er hat in einer Instagram-Mitteilung bekannt gegeben, dass er sich darauf freut, ab sofort für das US-Team im Schwimmen an den Start zu gehen. Der Sohn ukrainischer Eltern, geboren in Montreal, aufgewachsen in Las Vegas, also Kosmopolit ist sein zweiter Vorname, will jetzt für sein Land starten, in dem er aufgewachsen ist. Das sind die USA. Und wenn man dort dem Bericht vom Swim glauben darf, dann versuchte er schon 2022 für die USA zu starten, wurde für das Junior Pan-Pac Team, also für die Pan-Pazifischen Spiele im Juniorenbereich nominiert, um für das US-Team zu starten, besaß aber damals nur einen kanadischen Pass, startete daraufhin für Kanada und dann schreibt das Regelwerk der FINA vor, wenn du das Startrecht für ein Land wechseln möchtest, dann musst du 12 Monate lang, darfst du keinen Start mehr gemacht haben für dein Ursprungsland, also in Ilias Fall für die Kanadier. Und das wird jetzt im Oktober der Fall sein, denn im Oktober 25 startete er noch für Kanada, passenderweise beim Weltcup-Stop in Toronto. Und 12 Monate später, also am 26. Oktober 2026, beginnen dann auch die Trials für die Kurzbahn-Weltmeisterschaften dieses Jahr, wo man sich dann für das US-Team qualifizieren kann. Also exakt richtig abgepasst hier den Wechselzeitpunkt für den Neuamerikaner, der Bronze gewann in Paris über die 100 und 200 Meter Delfin. Das ist durchaus sehr interessant, dass die Amerikaner hier jetzt leistungsstarken Zuwachs auf der leistungsstarke Konkurrenz auf der Delfin-Strecke für sich verbuchen können. Damit kommen wir last but not least zu den Wettkampf-Highlights der vergangenen Woche. Und wir blicken nach Hamburg nochmal zurück, wo Mira Helget bei den Swim Race Days am Start war, mit ganz passablen Zeiten. Aber einer überzeugte viel mehr und das war Jesper Sonntag, der 16-Jährige. Schwamm über 50 Rücken, 26,91, belegt damit im Moment Platz 2 in seinem Jahrgang. Nur 15 Hundertstel hinter dem Neu-Potsdamer Jonas Levin Reuter. So viel ist in Hamburg passiert, aber wir springen von einem Stützpunkt direkt zum nächsten, nämlich nach Berlin. Dort gab es am Sportforum in Hohenschönhausen den Berliner Bundesstützpunkt-Wettkampf, nicht nur mit Berliner Aktiven, sondern auch ergänzt von umliegenden leistungsstarken Sportlerinnen und Sportlern. Kenneth Bock war dabei, Melvin Immodu, Jan-Malte Gräfe waren dabei. All die katapultierten sich dort durchs Becken, auch mit ganz passablen Zeiten zu diesem Zeitpunkt der Saison. Aber zwei andere lösten hochgezogene Augenbrauen aus und sorgten dafür, nochmal einen zweiten Blick ins Protokoll zu werfen. Und der eine Name ist der, der in dieser Saison wohl noch öfter fallen wird, nämlich der von Nils Nolte. Der Sportler vom Berliner TSC setzt seine Erfolgsserie fort. Da kann man vielleicht auch inzwischen mal sagen, ey, ist das möglicherweise schon der positive Einfluss vom Coach? Das wird jetzt Bastian Schulter nicht gerne hören, aber es ist schon extrem auffällig, denn das Potenzial, das Nils immer mal wieder punktuell hat aufblitzen lassen und gezeigt hat, das kann er jetzt aktuell regelmäßig in Wettkämpfen abrufen und es geht sukzessive vorwärts für den Berliner über die Berliner Kurzbahnmeisterschaften zu den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, wo er schon für Aufsehen gesorgt hat, geht es jetzt direkt Anfang des Jahres beim Bundesstützpunkt-Wettkampf weiter. Über die 400 Meter Freistil schwamm er in 3:58,89 ins Ziel, war damit nur 1,3 Sekunden langsamer als bei den Swiss Open im Dezember 2025, bei den legendären, wenn wir auch noch gleich drüber sprechen, wo er in 3:57,60 ins Ziel schwamm und sich seinen Platz in der Spitzengruppe der 2009er Bestenliste sicherte. Ebenfalls bei den Swiss Open schnell unterwegs gewesen, war er über die 200 Meter Freistil in 1:50,51, blieb dort im Dezember 2025 nur 33 Hundertstel über dem deutschen Jahrgangsrekord von 2015. Und jetzt können wir alle mal überlegen, wer 2015 bei den Jungs 16 Jahre alt war, es muss also ein Sportler aus dem Jahr 99 gewesen sein. Und wer hat dadurch die Rekordlisten gepflügt in allen möglichen Lagen? Das war Johannes Hinze, dem ja eine ganz große Zukunft prophezeit worden war, der seine Karriere dann aber beendet hatte. Viel zu früh, das bleibt für immer und alle Zeiten festzuhalten, sicherlich eins der größten What-Ifs im deutschen Schwimmsport. Und jetzt ebenfalls beim Stützpunktwettkampf über die 100 Meter Freistil schwamm Nils in 50,83 Sekunden, nur 1,2 Sekunden über dem deutschen Jahrgangsrekord von KG Winkler, den er vor 3 Jahren, muss das jetzt gewesen sein, 2006er Jahrgang, aufgestellt hat. Man beachte hierbei aber, dass diese 50,83 im Januar 26 gefallen ist und Nils damit jetzt bis in den Dezember 2026, also noch 11 Monate Zeit hat, diese 1,2 Sekunden aufzuholen. Das klingt, und da möchte ich jetzt nicht zu viel versprechen, aber es klingt durchaus nach einer machbaren Aufgabe. Da werden die Augen sicherlich schon mal hinschielen auf diese 49,63. Der zweite, der hier in Berlin flott durchs Becken geschwommen ist, hat sich auf den Rücken gedreht und hört auf den Namen Vincent Passek, der WM-Teilnehmer, sorgte dafür, dass es offensichtlich eine kleine Renaissance des männlichen Rückenschwimmens gibt im Moment. Über die 50 Meter schwamm er als erster ins Ziel, zeitgleich mit Ole Braunschweig, 25,47 Sekunden. Damit schieben sich beide auf Platz 2 der Bestenliste in der offenen Klasse, liegen aber immer noch 0,2 Sekunden hinter Björn Kammern, der im Dezember im australischen Austin auf der Langbahn bei den US Open unfassbar schnell gewesen ist. Beim gleichen Wettkampf übrigens, wo auch Cornelius Jahn über die 100 Meter Rücken in 54,9 immer noch die Spitzenposition aktuell über die 100 Meter Rücken innehat. Cornelius Jahn ganz vorn, aber jetzt auf Platz 2 aktuell Vincent Passek, 56,11 seine Zeit. Damit hier zwei hoffnungsvolle oder Nachwuchstalente, 3, wenn man Björn auch noch mit dazu zählt, den inzwischen jetzt 25 Jahre alt werdenden und ich denke Olympia in LA fest im Blick habenden Athleten. Gar nicht weit weg von Berlin gab es Anfang des Jahres auch den Lagenmehrkampf des SC Magdeburg und dort kleiner, feiner Wettkampf, bei dem die Hochleistungsaktiven rund um Lukas Mertens, Isabel Gose, Nina Holt und Co. sich über alle Lagen mal probieren dürfen. Und wenn wir da einmal durch die männlichen Ergebnislisten scrollen, dann fallen diverse Sachen auf. Zum einen, dass Lukas Mertens wohl aktuell der vielseitigste aller deutschen Schwimmer ist, gewinnt über die 50 Meter Freistil in 23,50, deklassiert dabei Johannes Liebmann um satte 8 Zehntel. Lukas gewinnt ebenfalls die 50 Meter Rücken in 25,95 Sekunden. Wir erinnern uns zurück, nur eine knappe halbe Sekunde hinter Vincent Pasek in Berlin mit dieser Zeit. Johannes Liebmann 28,4 hier als prominentester Name noch unterwegs. Über die 50 Meter Brust ist Hugo Engelin nicht zu schlagen, 30,08 Johannes Liebmann, und dann wird es relativ enge. 32er Zeiten für unter anderem Johannes Liebmann und Lukas Mertens. Und über die 50 Meter Schmetterling gewinnt Johannes Liebmann in 24,89, ganz knapp vor Lukas Mertens 25,49, und dahinter reiht sich ein Florian Wellbrock auf Rang 3 in 26,63. Und dann endet dieses Schwimmfest mit den 400 Meter Lagen, die Lukas Mertens in 4,23,37 absolviert und damit solide 8 Sekunden schneller ist als Johannes Liebmann, der wiederum 7 Sekunden Vorsprung hat vor Florian Wellbrock, 4,31, 4,38 für die anderen beiden aus der Trainingsgruppe von Bernd Berghahn. Und was die Männer können, das können die Frauen auch schon lange. Und hier habt ihr schon mitbekommen, sind bloß die 50 Meter abgefragt und die 400 Meter Lagen. Und wenn wir an 50 Meter Strecken in Magdeburg im Moment denken, kommen zwei Namen in den Kopf geschossen. Nina Hold und Linda Roth. Und das sind die beiden, die sich immer abwechseln. Über die 50 Delfin gewinnt Linda 27,4, 3 Zehntel vor Nina Hold. Dritte wird Isabel Gose, die auch gerne mal über die 200 Meter Schmetterling an den Start geht, um ein bisschen Belastung reinzukriegen. Andersrum die Reihenfolge über die 50 Meter Brust. Hier hat Nina die Nase vorn, 33,9 vor Linda in 34,4 und Jette Koch auf Rang 3. Über die 50 Meter Rücken gewinnt dann ihrerseits wieder Linda Roth in 29,31 vor Nina Hold in 29,88. Beeindruckend, dass hier die 17-jährige Linda Roth, die deutsche Rekordhalterin über die 100 Rücken auf der Kurzbahn, auf der 50 Meter Distanz über eine halbe Sekunde des Feldes verweist. Kann man, glaube ich, schon so sagen. Und die 50 Meter Freistil sahen ebenfalls das Duell Nina Hold gegen Linda Roth mit dem besseren Ende für die alteingesessene Magdeburgerin, für Nina, 25,79, 14 Hundertstel, also quasi ein Fotofinish zum Sieg für Nina vor Linda auf Rang 3 an dieser Stelle. Isabel Gose 27,65, und jetzt wollt ihr natürlich alle noch wissen, wer denn dann jetzt die 400 Meter Lagen gewonnen hat. Da geht der Sieg über die längste der Wettkampfstrecken an die Jüngste im Feld. Ja, die Jüngste im Feld ist falsch, aber die Jüngste in diesem Duell. Linda Roth gewinnt in 4,52,40, eine durchaus respektable Zeit vor Nina Hold, 4,58,45. Isabel Gose wird Vierte, knapp über 5 Minuten. Also klingt nach einem sehr spaßigen und kurzen Wettkampf, der einmal die Bestenlisten etwas durcheinander wirbelt. Denn Nina Hold und Linda Roth, der One-Two-Punch des Magdeburger Sprintschwimmens, setzt sich über die 50 Freistil an die Spitze der deutschen Bestenliste, und auf Rang 3 positioniert sich die erste 15-jährige Leonie Mau aus Schwedt, die in der Schweiz bei den Swiss Open in 25,99 Sekunden erstmals in ihrer Karriere unter der 26-Sekunden-Marke bleibt. Gleichfalls schwimmt sie über die 100 Meter Freistil in 57,6 auf Platz 5, nicht der Jahrgänge, sondern der offenen Bestenliste zu diesem frühen Zeitpunkt der Langbahnsaison. Die 200 Freistil verschweigen wir zu Recht, aber ebenfalls bei den Swiss Open hieß es für Leonie 50 Rücken in 29,6 und 50 Meter Delfin in 28,09, jeweils in neuen Bestzeiten hier durchs Becken gekrault, die Sprintspezialistin aus Schwedt. Und damit sind wir noch kurz bei den Swiss Open, halten wir noch fix an, denn die waren ein kontroverser Wettkampf. Ja, dass die Juniorennationalmannschaft hier in die Schweiz fährt, wenn es doch eigentlich darum geht, die heimischen Wettkämpfe zu stärken, hat für wahnsinnig viel Stirnrunzeln, wenn nicht sogar krasses Unverständnis gesorgt. Guckt man da in die Ergebnislisten, ist zu sehen, dass da einiges Gutes dabei war, vieles im Bestzeitbereich, einige Ausfälle, ein ganz typischer Wettkampf, wenn man mit 20 Aktiven oder wie viel das waren losfährt, dann ist das so die Glockenkurve, die sich dort ausbildet, viel Mittelmaß, einiges sehr Gutes und einiges, das nicht ganz so gut war an dem Wochenende, möglicherweise auch einfach Ausdruck da Ende Dezember eines langen Jahres, die DMS war dann durch, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, die DMSJ war durch, wo viele am Start waren und so weiter und so fort. Aber einer, den ich hier gerne noch hervorheben möchte, ist der Leipziger Mitja Bauer, der hier in Schweiz, in Soße, in Oberkirch sein Coming Out erlebt hat. Schwimmt erstmals die 100 Freistil, die 200 Lagen und die 100 Meter Delfin. Über die Rücken- und 200 Meter Delfin-Strecken kennt man ihn ja inzwischen. Über die Rückenstrecken lebt weiterhin das Duell gegen Fabian Mager auf. Da muss man sagen, je länger die Strecke wird, desto mehr spielt das Mitja Bauer hier in die Karten. Aber auf den neuen und ungewohnten Strecken werfen wir mal einen Blick hin. 100 Meter Freistil für den 17-jährigen Jahrgang 2008 in 51,75 Sekunden. Schiebt ihn auf Platz 2 der Jahrgangsbestenliste, dort im Duell mit Georg Alexander Kloss, dem Neu-Potsdamer, im Kampf um die Spitze. Und da freue ich mich jetzt schon mal in Richtung deutsche Jahrgangsmeisterschaften geschielt, was das dort im Becken der SSE geben wird. Über die 100 Meter Delfin hieß es für Mitja Bauer 55,35 Sekunden Bestzeit mit 1,6 Sekunden Platz 1. Der Jahrgangsbestenliste, auch hier wieder knapp hinter ihm, Georg Alexander Kloss. Und dann gibt's noch die 200 Meter Lagen in 2:05,70. Bedeuten sie Platz 1 der Jahrgangsbestenliste und 3 Sekunden Vorsprung vor dem zweiten Platz. Also da ist viel, viel Gutes passiert. Ein starkes Saisonende für den Leipziger. Und Ende ist jetzt auch das Stichwort hier an dieser Stelle. Wir werfen noch einen Blick voraus auf das kommende Wochenende. Dort haben wir den Ratisbona Cup in Regensburg. Es findet in Luxemburg das Euromeet statt und allerlei DMS-Durchgänge in den Regionalschwimmbädern rund um euer Zuhause, rund um euer Empfangsgerät. Damit machen wir jetzt den Deckel drauf für jetzt im Januar, für diese Folge. Ich gehe mal schauen, was ich aus der Halle in St. Pauli da noch mitnehmen und abschrauben kann. Und davon werde ich dann nächste Woche berichten, wenn wir uns dort wiederhören. Das war's für heute. Ciao!